Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein afghanisches Festival veranstaltet das Goethe-Institut, dass er in Kabul nicht mehr arbeiten darf. Aber Künstlern und Künstlerinnen aus Afghanistan, die hier im Exil leben, die Möglichkeit geben will, ihre Arbeit zu zeigen. Was dabei zu erwarten ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schwelgen wir in der Beatles-Hochzeit mit privaten Fotografien, die Ex-Beatle Paul McCartney jetzt als Bildband herausgebracht hat und die auch in der National Portrait Gallery in London gezeigt werden. Wir fragen aber auch den Anwalt Peter Raue, warum er sich für einen Entschädigungsfonds für Raubkunst aus Privatbesitz einsetzt. Und wir sprechen mit der Direktorin des Münchner Kunstvereins, der in diesem Jahr 200. Geburtstag feiert. Goethe-Institut im Exil, so heißt eine Reihe, in der immer wieder verschiedene Länder in den Blick genommen werden. Nach Iran und der Ukraine wird es diesmal um Afghanistan gehen. Zunächst im Rahmen eines dreitägigen Festivals, das am Freitag beginnt, dem aber dann noch zahlreiche Lesungen, Konzerte, Diskussionen bis zum Jahresende folgen werden. Einer der Kuratoren ist Ibrahim Hotag. Er war Leiter des Goethe-Instituts in Kabul, das ja 2017 geschlossen worden ist. Und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Hotag.
Ja, schönen guten Abend.
Seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021, da haben ja viele Kulturschaffende das Land verlassen und leben einige davon auch hier in Deutschland. Wollen Sie denn mit diesem Festival auch deren Arbeit bekannter machen oder was ist die Idee dabei?
Es sind ja mehrere Ideen. Erstens, Sie wissen, dass die Arbeit des Goethe-Instituts in verschiedenen Ländern aufgrund der politischen Situation oder sonstiges in der Form, wie es früher möglich war, nicht mehr möglich ist. Unter anderem auch in Kabul, Afghanistan. Auch in anderen Ländern, die Sie auch vorhin genannt haben zum Beispiel. Und darauf ist die Idee entstanden, die Arbeit in gewisser Hinsicht fortzusetzen unter verschiedenen Bedingungen, Umständen, wie das hier in Deutschland ist. Und dabei vor allem Künstler, Künstlerinnen, Kulturschaffenden einen Raum zu geben, eine Bühne zu ermöglichen, ihre Arbeit hier präsenter zu machen, zu zeigen und auch ihre Stimme zu erheben. Dafür ist das Projekt ins Leben gerufen worden. Und wir sind froh, dass dieses Angebot von Künstlern und Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern, in dem konkreten Fall von afghanischen Künstlern, sehr begrüßt wurde und in diesem Festival das auch praktisch sozusagen nutzen werden.
Was war Ihnen denn jetzt bei diesem Festival besonders wichtig zu zeigen? Wir hören ja zum Beispiel immer wieder, wie schlimm die Situation für Frauen in Afghanistan ist. Diesem Thema widmen Sie sich ja auch. Was wird es dazu geben bei dem Festival?
Uns ist eigentlich alles wichtig. Vor allem ist es auch wichtig, dass Künstler, wo sie in ihrer eigenen Heimat leider nicht die Möglichkeit haben, ihre Stimme zu erhöhen, dass hier ihre Stimme gehört wird, dass sie ihre Kunst und ihr Können präsentieren können, dass sie auch im Ganzen sozusagen ihre Kultur hier präsentieren können, sich austauschen können, über die Möglichkeiten reden können, wie sie in der Diaspora, wie sie im Exil hier ihre Kultur weiterhin behalten können, weiterführen können und trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft werden, in dem sie leben. Und dieser Austausch ist insbesondere wichtig, auch in so einer Stadt wie in Berlin. Und wir werden in diesen 3 Tagen diese Möglichkeiten auf alle Fälle nutzen als Startpunkt und Stimmen erheben. Dabei ist natürlich die Stimme der Frauen ganz besonders wichtig, weil die ist leider im Moment sehr unter Druck. Insofern sind wir froh, dass zahlreiche Künstlerinnen wie Musikerinnen, Filmemacherinnen, Literaten, Dichter, Schriftstellerinnen dabei sind, die hier ihre Präsenz zeigen werden und sich mit den Leuten austauschen.
Es gibt ja auch eine Podiumsdiskussion dabei zur Situation in Kabul. Was wissen Sie da, wie es inzwischen dort aussieht? Unter was für einem Druck stehen die Menschen, besonders im Kultur- und Bildungsbereich?
Diese Paneldiskussion ist ein besonderer Teil unserer Veranstaltung, auch aus dem Grunde, weil wir über das Land schon sehr gerne mehr erfahren wollen, auch nah dran sind und auch dran bleiben wollen. Konkret sind hier 2 Künstler, die gerade jetzt noch zum Teil in Kabul sind und bei dem Festival unsere Gäste werden. Sie würden aus erster Hand berichten, darauf sind wir alle sehr gespannt, wie sie berichten und was sie berichten. In diesem Panel wird es hauptsächlich darum gehen, Trotzdem sind wir auch im Einzelnen mit verschiedenen Künstlern doch noch in Kontakt und wissen, dass es eine sehr schwierige Situation ist, dort zu arbeiten. Sie wissen ja, solange man im System konform denkt und handelt, wird ja nicht Schlimmes passieren. Aber Künstler brauchen ihre Kreativität, ihre Freiheit und die ist leider nicht gegeben.
Denken denn auch immer mehr Kulturschaffende darüber nach, das Land zu verlassen?
Ja, Sie wissen ja, Menschen lieben und brauchen ihre Freiheit. Vor allem die Künstler und Künstlerinnen, wenn sie dies nicht haben, müssen sie auf den Weg machen, wo diese Freiheit gibt. Und das ist leider jetzt nicht in diesem Land möglich. Also würden zwangsläufig viele Leute sich in die Freiheit bewegen, um überhaupt zu überleben, weil alleine ein physisches Überleben ist es nicht ausreichend, glaube ich.
Sie haben ja gesagt, bei diesem Festival sollen die afghanischen Künstlerinnen und Künstler auch die Möglichkeit haben, ihre Arbeit zu zeigen. Aber das heißt ja dann, dass es auch offenbar Möglichkeiten gibt, im Exil zu arbeiten. Wie sind die denn hier vernetzt und angedockt, die Künstler, die hier bei uns in Deutschland leben, aus Afghanistan?
Wir haben eine interessante Mischung aus verschiedenen Perspektiven. Einmal eine diasporische Perspektive der afghanischen Diaspora, die lange Zeit in Deutschland und Europa leben, aber auch eine relativ jüngere Exilgemeinde, die dazugekommen sind. Insofern wird es eine sehr interessante und verschiedene Perspektive der Betrachtung und auch der Kultur- und Kunstdarstellung geben. Ich glaube, die Möglichkeiten sind gut gegeben. Im Moment sind sie sehr verstärkt durch Bemühungen, durch Initiativen, durch Programme wie das Festival des Goethe-Instituts im Exil, dass diese Möglichkeiten genutzt wird, Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffenden mehr Mut zu machen und sie mehr zu vernetzen, mehr Möglichkeit zu bieten, dass sie einfach mehr kreativ werden, mehr schaffen. Und das würden sie auch sicherlich tun, weil Künstler würden ja sicherlich immer Künstler bleiben. Die sind ja nicht Politiker, dass sie es wechseln würden, denke ich mal. Wichtig ist, dass ihnen einfach mal die Möglichkeit gegeben wird und dass sie auch sehen, hier gibt es ein Potenzial, hier gibt es Möglichkeit. Es gibt auch Bedingungen, unter denen man gut arbeiten kann. Es ist nicht einfache Geschichte, aber es ist eine größte Chance für Künstler und Künstlerinnen, Kulturschaffenden hier ihr Können unter Beweis zu stellen.
Ibrahim Hotak, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie und das Festival.
Ich danke Ihnen auch.
Und Goethe im Exil Afghanistan beginnt am Freitag, den 30. Juni und geht bis zum 2. Juli. Und auch danach bis Ende des Jahres gibt es viele Veranstaltungen, die Sie auf der Website des Goethe-Instituts finden können. Private Fotos einer Pop-Legende, sowas ist natürlich eine Sensation, besonders wenn es sich um 275 Bilder handelt, die Paul McCartney mit einer 35mm Kamera eingefangen hat. Und das in der Frühzeit der Beatles 1963, 64, als die Hölle losbrach, wie McCartney in dem Bildband Augen des Sturms schreibt. Die Fotosammlung wird auch in einer Ausstellung in der National Portrait Gallery in London gezeigt, die der Ex-Beatle erst kürzlich zusammen mit Princess Kate wieder eröffnet hat. Christiane Heuer berichtet aus London.
13. Oktober 1963. Die Beatles treten im London Palladium auf und spielen ihren ersten Nummer-1-Hit From Me to You. Frühe Tage. Doch in Großbritannien grassierte Beatlemania da schon seit Monaten. Paul McCartney bekam eine Pentax 35mm geschenkt. Von wem ist dem 81-Jährigen entfallen? So wie er die 1000 Fotos vergessen hatte, die er mit der Kamera vom Oktober 63 bis zum Januar 64 schoss. 2020 wurden sie in seinem Privatarchiv wiederentdeckt. 250 von ihnen zeigt die National Portrait Gallery jetzt unter dem Titel Eyes of the Storm, die Augen des Orkans. Der berühmte Musiker ist auch ein guter Fotograf, sagt Rosie Broadley, die die Ausstellung kuratiert hat.
He's got such a good eye. I think he knows what's a good shot.
Er hat einen guten Blick, er weiß, was einen guten Schuss ausmacht. Er muss als Kind und junger Mann Kunst und Kultur regelrecht aufgesogen haben. Er weiß, was in eine gute Fotografie gehört.
As a child and as a young man, so he knew, I think, the ingredients of making a good photograph.
Die Coca-Cola-Reklame vor der Frontscheibe einer New Yorker Limousine. Ein sonnenbebrillter George Harrison am Pool, dem eine Frau im gelben Bikini einen Drink reicht. Oder die Aufnahme von Pressefotografen, die gerade ihn fotografieren. Love, love me do. You know I love you. McCartney drückt tatsächlich fast immer im richtigen Augenblick ab. Egal, ob er ein Bild komponiert oder einfach einen Schnappschuss macht. Die Perspektive, der Bildausschnitt, das Motiv, gemeinsam machen sie den Moment lebendig. Und alle Fotos zusammen erzählen, was die Welt seit Jahrzehnten von außen betrachtet, erstmals von innen. Der kometenhafte Aufstieg der Beatles aus ihrer eigenen Sicht. Fotos von einem im Auge des Orkans. Love me do. Ringo, George, John. Never marvelous. We never had anything like it before. Fantastic. Die USA toppten sogar das Beatles-Fieber in Europa. Paul McCartney fotografierte aus dem Heckfenster des Autos, das sie zum Hotel brachte, Dutzende Mädchen, die ihnen hinterherrannten. Berittene Polizisten, die sie beim Aussteigen von jubelnden Fans am Straßenrand abschirmten. Und drinnen in der Abgeschiedenheit des Hotelzimmers John, George und Ringo, müde in den Kissen liegend oder konzentriert die Schlagzeilen über sich selbst lesend. In New York traten die Beatles live in der Ed Sullivan Show auf. Ladies and Gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Ed Sullivan, das war der Point of No Return. Von hier aus ging es für die Pilzköpfe aus Liverpool nur noch aufwärts in den Pop-Olymp. Es ereignete sich ein kultureller Tsunami. Ein paar Wochen Anfang der 60er Jahre, die die Welt veränderten. Eine Wasserscheide zwischen den Nachkriegsjahren und dem Aufbruch in eine neue Zeit. Die Fans schrien, die Beatles staunten und freuten sich über ihren Erfolg. Paul McCartney fotografierte jubelnde Schönheitsköniginnen am Rollfeld, seine Bandkollegen beim Üben vor Konzerten, Freundinnen, Roadies, dem Manager Brian Epstein, sich selbst im Spiegel. Close your eyes.
For him, when he was taking the pictures, they were personal. But when you look at it, with benefit of hindsight.
Er hat die Fotos als persönliche Erinnerungen geschossen, aber aus heutiger Sicht sind sie Zeugnis eines wichtigen Zeitpunkts in der Geschichte. Daran hat er natürlich nicht gedacht. Die Beatles hätten ja in der nächsten Woche schon floppen können. Deshalb haben diese Fotos ein Doppelleben.
He wasn't taking the pictures with that in his mind at all. They could have been a flop the next week. They have a dual life, really.
Die National Portrait Gallery zeigt McCartneys Aufnahmen chronologisch. Zuerst Fotos aus Großbritannien, wo Beatlemania schon seit dem Frühjahr 63 grassierte. Dann aus dem Herbst, als die Gruppe in Paris auftrat. Hier werden die Fotos cooler, ästhetischer, passend zur Nouvelle Vague. Und schließlich die USA, von New York über Washington DC bis Miami. Hier wechselt McCartney buchstäblich den Film. Seine Fotos sind nicht mehr schwarz-weiß, sondern in Farbe. Die Beatles relaxen am Pool, springen übermütig ins Wasser, machen einen Bootsausflug. Sie sehen rechtschaffen erschöpft aus und sehr glücklich. Sie wissen, dass sie es geschafft haben.
The Miami pictures is like, finally, we've made it, yeah.
Eyes of the Storm. Christiane Heuer berichtete aus London, wo jetzt hunderte Fotografien, die Paul McCartney Anfang der 60er gemacht hat, in der National Portrait Gallery zu sehen sind und in dem Bildband Eyes of the Storm. Wie mit Raubkunst umzugehen ist, die im Besitz privater Museen ist, darüber wurde erst wieder diskutiert, als es um die Versteigerung eines Gemäldes von Max Pechstein ging, Selbstbildnis liegend aus dem Jahr 1909. Denn während öffentliche Einrichtungen Raubkunst zurückgeben müssen, besteht im privaten Bereich da eine Regelungslücke. Peter Rauer und Felix Stang, zwei auf Kunst- und Urheberrecht spezialisierte Anwälte, haben deshalb jetzt einen Entschädigungsfonds gefordert in einem einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Und ich bin jetzt mit Peter Raue verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Raue.
Grüße Sie, schönen guten Abend.
Wie ist denn, um das sich nochmal vor Augen zu führen, eigentlich die derzeitige Regelung, was NS-Raubkunst betrifft? Warum bezieht die sich nur auf öffentliche Institutionen?
Das verdankt sich oder verschuldet sich zunächst einmal der berühmten Washington Holocaust-Erklärung, die jetzt 25 Jahre alt wird in diesem Jahr. Also 55 Jahre nach Kriegsende haben sich viele Staaten verpflichtet, im öffentlichen Besitz, oder bin ich beim Punkt, im öffentlichen Besitz befindliche Werke, die Juden in der Nazizeit verfolgungsbedingt geraubt worden sind, zu restituieren oder jedenfalls eine Lösung zu finden, die, wie es im Englischen Text heißt, just and fair, gerecht und fair, gibt es kein deutsches Wort dafür, ist. Man sucht also da den Ausgleich. Diese Verpflichtung hat die Bundesrepublik Deutschland übernommen und richtet sich schon nach dem Willen der sogenannten Holocaust-Erklärung nur an die öffentlichen Hände. Man kann dann fragen, warum gibt es dann keine Regelung für Bilder, die im Privatbesitz sind, aber auch, wie wir in Kurzform sagen, befangen sind, das heißt jüdischen Voreigentümern genommen worden sind, weil das in das Privatrecht eingreift und nicht ganz einfach zu regeln ist. Wir haben in unserem deutschen Recht Verjährungsvorschriften, wir haben einen Eigentumserwerb durch die Auktion, bei der man geschützt ist. Das heißt, die Menschen, die diese Bilder besitzen, sind Eigentümer. Rückgabeansprüche sind ausnahmslos verjährt, alles länger als 30 Jahre her. Und deswegen diese Regelungslücke.
Und diese Verjährungsfrist, die greift aber ja bei Museen nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Warum ist das so unterschiedlich geregelt?
Das ist nicht unterschiedlich geregelt. Das greift im Grunde genommen auch gegenüber den Museen. Die Übernahme der Verpflichtung aus der Holocaust-Erklärung meint aber, die Museen dürfen sich auf die Verjährung nicht berufen. Verjährung muss man einwenden. Man muss also sagen, ich gebe die Arbeit nicht zurück, denn die Ansprüche sind verjährt. Dieser Einwand ist den Museen versagt. Die öffentliche Hand kann sich selber binden und kann sagen, ich will einen solchen Einwand nicht erheben. Dem Privaten kann man nicht verpflichten. Wenn ein Privater sagt, tut mir leid, wenn du Ansprüche hast, das mag ja ganz schön sein, aber ich bin Eigentümer und dein Anspruch ist verjährt. Also es sind zwei unterschiedliche Gefechtslagen, das private Recht und das öffentliche Recht.
Ist das denn das größte Problem daran, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Gemälde in Privatbesitz als Raubkunst herausstellt oder was sind da noch so Haken?
Naja, es gibt ja sehr häufig Eigentümer von derartigen Bildern, die die Arbeit vor 30, 40, 50, 60 Jahren erworben haben, zu einer Zeit, wo kein Mensch sich Gedanken gemacht hat, wie das Bild an den Verkäufer, meistens einem Galeristen oder so, gekommen ist. Die haben also gutgläubig 1 Million für ein Bild gezahlt. Inzwischen ist das Bild nicht 1 Million, sondern 10 Millionen wert. Und jetzt kommen die Anspruchsteller, meistens Erben der betroffenen Juden, und fordern dieses Bild heraus. Da gibt es Privateigentümer, die sagen, ich denke nicht daran, irgendetwas zu machen, dann ist der Fall zu Ende. Man kann ihn nicht verpflichten, die Bilder rauszugeben. Es gibt andere, die sagen, ich bin ja bereit an der Wiedergutmachung, das immer in Anführungszeichen, weil es ja keine wirkliche Wiedergutmachung ist, aber an der Beseitigung dieses Frevels mitzuwirken. Aber ich habe 1 Million für dieses Bild investiert und das kann ich nicht verschenken. Das ist das Erbe für meine Kinder gewesen, das ich da angelegt habe. Und da muss man versuchen, eine Lösung zu finden, die meines Erachtens berechtigte Interesse der Besitzer derartiger Bilder berücksichtigt.
Und da haben Sie ja jetzt gesagt, da sollte man einen Entschädigungsfonds einrichten. Mhm. Wie sollte der denn aussehen? Also wer sollte da zum Beispiel einzahlen? Das müsste ja doch eine ganz ordentliche Summe sein.
Ja, das muss schon eine Summe sein, ein hoher Millionenbetrag. Wir haben ein Vorbild dafür. Das ist der Fonds für die Entschädigung der Zwangsarbeiter. Da hat die öffentliche Hand und haben große Industrieunternehmen wie Mercedes und andere Geld in den Fonds gegeben. Ob man hier private Leute zum Geld geben verpflichten kann, das scheint mir fraglich zu sein. Aber die öffentliche Hand müsste meines Erachtens so einen Fonds einrichten, der bei meinem Beispiel, jemand ist bereit, ein Bild zurückzugeben, wenn er wenigstens den Einsatz wiederkriegt, der eben diesen Einsatz aus dem Fonds befriedigt wird. Das heißt, man sagt, wenn du das Bild restituierst, dann zahlen wir, der Fonds, dir den Betrag, den du damals in das Bild investiert hast. Das würde sicherlich die Verhandlungen mit Privaten, ich habe viele solche Fälle in meinem beruflichen Leben geführt, eine Entscheidung leichter machen.
Aber da hört man ja schon im inneren Ohr quasi die Einwände, dass man so einen Fonds zur Entschädigung der Zwangsarbeiter mit einem Fonds für Raubkunst aus Privatbesitz quasi gleichsetzen oder überhaupt vergleichen kann?
Nein, das eine ist die Misshandlung von Menschen und das andere ist der Raub von Bildern. Das ist nicht vergleichbar. Aber die Tatsache, dass die ehemals jüdischen Eigentümer ihre Rechte nicht geltend machen können, liegt an den von mir kurz geschilderten gesetzlichen Regelungen, Verjährung, Ersitzung und was es da alles gibt. Und nun kann man ja sagen, dass der Staat, der das Unrecht begangen hat, die Bundesrepublik ist rechtsidentisch mit dem Dritten Reich, so hat es das Bundesverfassungsgericht ja mehrfach gesagt, dass sozusagen die deutsche Vorschrift, die Wiedergutmachung durch Restitution der Bilder verhindert, ist eigentlich ein Skandal, der juristisch nicht leicht zu beseitigen, aber dessen Folgen durch einen solchen Fonds erträglicher gemacht werden würde.
Und halten Sie das denn für realistisch, dass es einen solchen Fonds in absehbarer Zeit auch tatsächlich geben könnte?
Das ist eine schwierige Frage, die sich zunächst einmal an die Kulturstaatsministerin richtet, ob die für so einen solchen Fonds kämpft. Ich kann mir vorstellen, wenn da ein Vorstoß kommt, dass das Kabinett durchaus für eine solche Frage offen ist. Ich halte es nicht für abwegig und habe auch auf unseren Artikel hin sehr viel positive Stellungnahmen und Zustimmung bekommen.
Peter Raue, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Danke auch für Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Gustav Klimts letztes Porträt, Dame mit Fächer, hat bei einer Auktion in London 74 Millionen Pfund, umgerechnet mehr als 86 Millionen Euro, erzielt und damit den bisherigen Rekord in Europa gebrochen. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Abend mit. Den Rekord für den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in Europa hielt bislang Alberto Giacomettis Skulptur Walking Man One, die Sotheby's im Jahr 2010 für 65 Millionen Pfund versteigert hatte. Sotheby's hatte einen Preis von rund 65 Millionen Pfund für das Klimt-Gemälde erwartet. Wer letztendlich den Zuschlag erhielt, wurde nicht bekannt gegeben. Die unbekannte Dame mit Fächer war auf der Staffelei in Klimts Atelier gefunden worden, nachdem er im Februar 1918 unerwartet im Alter von 55 Jahren gestorben war. Die farbenfrohen Porträts des österreichischen Malers kommen nur sehr selten auf den freien Markt. 2006 war sein Porträt Adele Bloch-Bauer II bei Christie's in New York für 87,9 Millionen Dollar versteigert worden. 2017 wechselte es bei einem privaten Verkauf für mehr als 150 Millionen Dollar den Besitzer. Die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte hat vor wenigen Wochen die Arbeit aufgenommen. Nun wurde ihr Gründungsdirektor berufen. Der Historiker Kai Michael Sprenger übernimmt das Amt. Kulturstaatsministerin Roth sagte, der Stiftungsrat habe eine sehr gute Wahl getroffen. Sprenger bringe hervorragende Voraussetzungen für den Aufbau der Bundesstiftung mit. Er ist derzeit Referent im Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz. Die Gründung der Stiftung wurde 2021 vom Bundestag beschlossen. Sie soll die Auseinandersetzung mit der deutschen Demokratiegeschichte fördern und Orte, die mit dieser Geschichte verknüpft sind, stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Wegen einer Klebeaktion in der Berliner Gemäldegalerie und Straßenblockaden ist eine Klimaaktivistin zu einer Geldstrafe von 1.300 Euro verurteilt worden. Sie hatte sich im vorigen Jahr mit einer weiteren Frau am Holzrahmen eines Gemäldes von Lukas Cranach dem Älteren festgeklebt. Es war das Bild »Ruhe auf der Flucht nach Ägypten«. An dem historischen Rahmen entstand ein Schaden von 2.385 Euro. Laut dem zuständigen Berliner Gericht hat die 20-jährige Aktivistin die Summe bezahlt. Das wurde als strafmildernd gewertet. Die Elbphilharmonie engagiert mit der US-amerikanischen Pianistin und Komponistin Nari Soul eine eigene Influencerin. Die YouTuberin soll als erste Creator in Residence das Programm des Hauses begleiten und dafür in der Saison 2023/24 mehrere Monate in der Hansestadt verbringen, wie die Elbphilharmonie mitteilte. Die 32-Jährige beschäftigt sich in ihren Videos mit Beethoven und Debussy, Synthesizern und Computerspielmusik, Dirigieren und Harmonielehre. Damit erziele sie auf ihrem YouTube-Kanal über 40 Millionen Aufrufe, hieß es.
Er ist einer der ältesten seiner Art. Der Münchner Kunstverein, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag begeht. Das wird natürlich groß gefeiert, aber so ein Jubiläum ist auch Anlass, in die eigene Geschichte zu blicken, und zwar radikal ehrlich. Das hat sich Direktorin Maurin Dietrich mit ihrem Team vorgenommen, und ich freue mich, jetzt mit ihr verbunden zu sein. Hallo, guten Abend, Frau Dietrich.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Es wird ja bei Ihnen schon das ganze Jahr gefeiert, aber am kommenden Wochenende gibt es auch eine Party und ein öffentliches Straßenfest. Wie wichtig ist Ihnen das denn, sich da nach außen auch so zu öffnen?
Das ist uns schon sehr wichtig, weil wir die letzten 3, 3,5 Jahre in intensiven Recherchen, in Archiven, in Gesprächen mit Mitgliedern, Zeitzeuginnen, HistorikerInnen und vielen weiteren verbracht haben. Und dieses anstehende Jubiläumswochenende ist eben der Moment, wo wir anstatt immer alle in den Kunstverein einzuladen, uns eben in die Stadt hinaus begeben und in einem großen Jubiläumsfest auf der Straße mit der Öffentlichkeit, mit der Stadt gemeinsam feiern und diese Geschichte natürlich verhandeln.
Was für ein Publikum würden Sie denn da gerne anwerben, wenn man das so sehen kann überhaupt, dass man da noch vielleicht Leute für den Kunstverein interessieren kann?
Wir freuen uns eigentlich über jeden einzelnen Besucher und jede einzelne Besucherin. Aber ich muss sagen, besonders in München habe ich die Teenager so lieb gewonnen. Also das sind so unsere liebsten Party-, Performance- und Konzertgäste, die dann oftmals vielleicht eher über niedrigschwellige oder kunstfernere Formate wie Konzerte oder eben vieles weitere zu uns finden und dann vielleicht das nächste Date mal auf einer Ausstellungseröffnung haben.
Was sagen Sie denn denen, was so ein Kunstverein bietet, was jetzt ein Kunstmuseum vielleicht nicht so kann?
Auf den Partys redet man meistens nicht so viel, aber wenn sie dann nochmal wiederkommen, dann vielleicht am ehesten, dass sich Kunstvereine dadurch auszeichnen, dass sie anders als Museen keine Sammlung haben. Sie sind Orte der Präsentation und der Produktion von zeitgenössischer Kunst. Oftmals mit sehr jungen, ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehenden Künstlerinnen und Künstlern oder eben solchen, und das ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit auch der letzten 3, 4 Jahre, solcher Künstlerinnen, die eben im Kanon ja, der Institutionalisierung und der Musealisierung übersehen worden sind und die dort wieder zum ersten Mal in einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Und wie schaffen Sie das, dass man da so die richtige Balance im Programm hält? Denn es gab ja auch Zeiten, wo der Kunstverein den Münchnern so vor allem in den 70ern vielleicht zu progressiv war. Andere wollen es vielleicht progressiver. Wie finden Sie da so die richtige Linie?
Ja, die Verortung in der Zeit ist immer eine, die äußerst anachronistisch verläuft am Kunstverein München. Unser Lieblingsbeispiel bezieht sich vielleicht auf eine Zeitperiode der 90er Jahre, in denen man Menschen antrifft, die heute in der Sammlung des MoMA sind oder in vielen anderen großen Museen, ob jetzt Leute wie Adrian Piper oder Andrea Fraser und viele andere. Und beispielsweise im Archiv haben wir diesen sehr schönen Brief gefunden von Adrian Piper, die an die damalige Kuratorin schreibt: Dear Hedy, can you send me all the bad press about my show? Also der Kunstverein München hatte schon immer ein extrem spannungsvolles Verhältnis zum Jetzt und zur der Zeitgenossenschaft im Verhältnis des Publikums. Das durchzieht auch das Programm heute. Also es gibt immer wieder Positionen oder Gruppenausstellungen und andere Formate, in denen man sich ja einer Öffentlichkeit öffnet und eben auch anderen verschließt. Und die Formate sprechen und die Künstlerinnen und Künstler sprechen immer zu einer unterschiedlichen Form von Öffentlichkeit. Das interessiert uns aber natürlich auch sehr.
Sie haben ja auch zum Jubiläumsjahr sich darum gekümmert, dass auch auf die dunklen Seiten des Kunstvereins etwa in der NS-Zeit geschaut wird und da ein Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister beauftragt. Was hat der denn rausgefunden? Was ist da zutage gekommen?
Christian Fuhrmeister greift zum einen zurück auf einige Recherchen und wirklich massive Grundlagenforschung, die über die letzten 3, 3,5 Jahre passiert ist. von unserem Archivar, von unseren Archivarinnen und natürlich auch von den Künstlerinnen und von uns selbst im Team. Und macht in seinem Textbeitrag, den er eben verfasst hat für die 200-jährige Jubiläumspublikation, etwas sehr Besonderes, anstatt zu versuchen, einen beruhigenden Überblick zu geben, legt er eigentlich Tangenten in die Zukunft und sagt, das wären Dinge, die es noch zu machen gilt, weil diese Geschichte strukturiert sich um so viel Leid und auch eine Propagandanähe zum NS-Regime, dass man sagen kann, diese Zeit kann man de facto nicht aufarbeiten. Man kann sie nur kontextualisieren, digitalisieren und im Heute permanent sozusagen verhandeln. Sie strukturiert sich um eine Personalie primär, Erwin Pixies, die ist auch bekannt. Der hatte auch schon vor 5 Jahren einen Wikipedia-Eintrag und der ist von 1905 bis 1945 Direktor und spricht sich auch schon in den 1910er Jahren, 1920er Jahren zum Beispiel für die gewaltsame militärische Niederschlagung der Münchner Räterepublik aus. Also zeichnet sich einfach früh durch nationales, völkisches und dann eben später auch antisemitisches Gedankengut aus und nimmt dann in der NS-Zeit eine ganz zentrale Stellung ein, weil er auch zweiter Vorsitzender der Reichskulturkammer ist, die maßgeblich für die Gleichschaltung der deutschen Kulturpolitik in den Kunstvereinen verantwortlich ist. Und in dieser Personalie haben wir wahnsinnig viel einfach jetzt tatsächlich Boxen geöffnet, Dinge digitalisiert, die jetzt zugänglich gemacht werden, Historikerinnen Dokumente bewerten lassen, gemeinsam mit dem NS-Doku-Zentrum in München und vielen anderen Akteurinnen. Aber für uns ist es eben wichtig, in diesem Jahr nicht zu sagen, diese, ja, sei es jetzt die Publikation, aber auch in der Ausstellung, diese Arbeit zu glorifizieren. Deswegen heißt auch das Buch For Now, also nicht bis hierhin und nicht weiter, sondern das ist bisher passiert und ab hier und in die Zukunft.
Und wenn Sie da in die Zukunft schauen, was würden Sie sagen? Wie muss sich ein Kunstverein heute aufstellen, um erfolgreich zu sein?
Ein Kunstverein ist, glaube ich, im Spannungsfeld der anderen Institutionen vor allem so wahnsinnig interessant, weil er ungeheuer schnell auf politisch-soziale, kulturelle oder eben kunsttechnische Fragen reagieren kann. Er kann anders als schwerfällige, oft langsam agierende Institutionen eben sehr unmittelbar auf Geschehnisse reagieren. Und ich glaube, diese Situiertheit im Jetzt und in der Auseinandersetzung mit den Widersprüchen unserer Zeit ist die Situation, in der er maßgeblich agieren kann.
Maurin Dietrich, Direktorin des Münchner Kunstvereins, vielen Dank für dieses Gespräch und dann in diesem Sinn alles Gute für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank.
Antisemitismus im Kulturbetrieb, darüber wurde erst vor kurzem im Zusammenhang mit den Konzerten von Roger Waters debattiert und natürlich rund um die Documenta 15 in Kassel. 2 Beispiele, aber es gibt mehr, denn Antisemitismus im Kulturbetrieb sei ein wachsendes Problem, sagt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, der heute den Jahresbericht des Netzwerks RIAS in Berlin vorgestellt hat. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die Zahl extrem gewalttätig antisemitischer Vorfälle hat im vergangenen Jahr zugenommen. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, RIAS, zählte im Jahr 2022 9 solche Fälle, so viele wie noch nie seit Beginn seiner bundesweiten statistischen Erhebung vor 6 Jahren. Der Bundesgeschäftsführer des Recherchenetzwerks, Benjamin Steinitz, nannte Beispiele für diese schwersten antisemitischen Verbrechen.
Am 16. Mai 2023 bestätigte der Bundesgerichtshof den Verdacht, dass sowohl mehrere Schüsse auf das Rabbinerhaus in Essen, ein Brandanschlag in Bochum und ein vereitelter Anschlag auf die Synagoge in Dortmund im November 2022 in Zusammenarbeit mit den Quds Forces der iranischen Revolutionsgarden durch einen im Iran befindlichen Verdächtigen koordiniert wurden.
Ermittelnde Behörden vermuten den iranischen Geheimdienst hinter den Angriffen. Dieser spähe jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland aus, um Anschläge vorzubereiten, erinnerte Benjamin Steinitz. Insgesamt registrierten die RIAS-Meldestellen 2480 Fälle von Judenhass. Damit ist die Zahl antisemitischer Vorfälle 2022 um 11% zurückgegangen. Und das, obwohl für dieses Jahr zusätzlich Daten aus 6 regionalen Meldestellen in die Erhebung einflossen. Die Recherchestelle RIAS unterhält Meldestellen in 11 Bundesländern und ist noch im Aufbau. Der Grund für den Rückgang: 2022 habe es weniger Gelegenheitsstrukturen für antisemitische Vorfälle gegeben, meint der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.
Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und die Demonstrationen zum arabisch-israelischen Konflikt, damit existierten 2021 antisemitische Gelegenheitsstrukturen, die es 2022 so dann nicht mehr gab.
Auch die Kunstausstellung Documenta in Kassel sei eine solche Gelegenheit für offenen Antisemitismus gewesen und dafür auch genutzt worden.
Entsprechend sind antisemitische Vorfälle in Kultur- und Bildungseinrichtungen vergangenes Jahr im Gegensatz zu den Vorjahren stark angestiegen. 170 solcher Fälle wurden 2022 gemeldet, über 70 mehr als noch im Vorjahr.
Antisemitische Vorfälle ereigneten sich meistens im Alltag von Jüdinnen und Juden. Ein Drittel passierte im Internet. Die anderen zwei Drittel verteilten sich auf die Straße, auf Bildungseinrichtungen, Gedenkorte, öffentliche Verkehrsmittel, das Wohnumfeld und andere Tatorte. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein benannte die Folgen für das Lebensgefühl von Juden in Deutschland.
Bei Jüdinnen und Juden erschüttert dieses regelmäßige und meist unvermeidbare dem Antisemitismus ausgesetzt sein, ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft und ihr Zugehörigkeitsgefühl.
Der RIAS-Geschäftsführer Steinitz forderte politische Konsequenzen aus den Ergebnissen. Der Bund müsse gegen den staatlich koordinierten Terrorismus des Iran vorgehen und sich konsequent für eine Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste einsetzen. Zudem müssten Internetplattformen die geltenden Bestimmungen gegen Hassrede konsequent durchsetzen.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. Und was die Feuilletons von morgen beschäftigt, das hat sich Gregor Sander schon angesehen.
Optimisten gelten heute als unverbesserliche Schönfärber. Diese Meinung vertritt Simon M. Ingold in der Neuen Zürcher Zeitung und untermauert das mit den folgenden Zeilen. In den Köpfen vieler Menschen hat sich ein düsterer Pessimismus eingenistet. Klimawandel, eine mögliche atomare Eskalation und seit neuestem die Angst vor einer unkontrollierbaren künstlichen Intelligenz mit dem Potenzial, unsere Spezies auszulöschen. Ingold stellt diese Probleme gar nicht in Zweifel. Seiner Meinung nach hindert uns nur der pessimistische Blick darauf, einer Lösung näher zu kommen. Und wer angefangen hat mit dieser Sichtweise, weiß er auch. Donald Trump mit seinem Wahlsieg 2016. Ihm gelang es erstmals, eine durchweg negative Kampagne in politischen Erfolg umzumünzen. Den Silberstreif am Horizont zu sehen, war plötzlich out. Den Teufel an die Wand zu malen, hingegen in. Optimismus gelte plötzlich als Realitätsverweigerung, beklagt der NZZ-Autor und schlägt folgende Lösung vor. Selbst beim Klimawandel wissen wir ziemlich genau, was zu tun wäre. Was fehlt, ist der Wille zum kollektiven Handeln. Und der kann nicht entstehen, wenn wir als Individuen fatalistisch die Waffen strecken. Vielleicht steht er mit dieser Meinung tatsächlich etwas allein da, denn in den anderen Feuilletons erkennen wir eine deutliche Fokussierung auf Superhelden, die uns vor dem Weltuntergang retten. Samuel L. Jackson beschützt in Secret Invasion die Welt, titelt etwa die Süddeutsche Zeitung, doch David Steinitz will der optimistische Blick auf die sechsteilige Alienjagd nicht gelingen. Bislang sehen alternde Hollywood-Stars, die durch Software verjüngt werden, merkwürdig geisterhaft aus. So auch der 74-jährige Samuel L. Jackson in der neuen Marvel-Serie Secret Invasion bei Disney+. Mit etwas mehr Humor nimmt es Jenny Zülker in der Taz. Ihre Überschrift, der mit giftigem Finger an der Klippe baumelt, weist gleich brutal auf das Alter von Harrison Ford hin, der als 81-Jähriger immer noch Indiana Jones verkörpert und als dieser immer noch Nazis jagt. Allerdings nützt es wohl auch hier wenig, dass Indy, wie ihn Zülker zärtlich nennt, für Rückblenden immer wieder digital verjüngt wird oder ihm die sehr junge Phoebe Waller-Bridge an die Seite gestellt wird. Zilkers Urteil lautet, dass der neue Indiana Jones, das muss man leider sagen, trotz Atemlosigkeit, fantastischer Tricks, energetischer SchauspielerInnen und schön gruseliger Settings dennoch über eine Kopie der Kopie der Kopie nicht hinauskommt. Bei Audible erscheint jetzt die Podcast-Serie Marvel's Wastelanders Star-Lord, gesprochen von Tom Blaschia als Peter Quill und David Striso als Rocket Raccoon. Die Inhaltsangabe ähnelt allerdings denen im Kino oder im Stream. Die beiden Superhelden sind etwas in die Jahre gekommen, doch noch immer müssen die ehemaligen Guardians of the Galaxy die Welt retten. David Striso erklärt im Interview mit der SZ, dass Schauspielern für die Ohren nicht weniger anspruchsvoll ist als für die Leinwand. Ganz viel geht da über die eigene Fantasie, an der die Stimme sich automatisch ausrichtet, wie eben bei dem Satz »Ich ging den Weg hinauf«. Je nachdem, mit welchen Gedanken ich ihn sage, ändert sich die Stimme. Ein ganz verrückter Vorgang. Interessant ist, dass beide Schauspieler in der DDR sozialisiert wurden und so erklärt Tom Blaschia im Berliner Tagesspiegel, dass er offiziell superheldenlos aufgewachsen ist. Vieles von dem, was für mich literarisch interessant war, firmierte in der DDR unter Schundliteratur, auch Comics und Karl May. Stanislaw Lem habe ich gelesen, aber an Helden im richtigen Leben kann ich mich nicht erinnern, obwohl ständig versucht wurde, uns welche zu verkaufen. Nichts gegen Sigmund Jähn, Thewe Schuhe oder Jürgen Sparwasser, aber als Helden hätte ich sie nicht bezeichnet. Wohin uns ein notorisch optimistischer Staat ohne Superhelden führt, haben wir 1989 in der DDR erlebt. Aber was wird aus einem pessimistischen Land mit einem Superheldenüberangebot?
Komplexe Fragen, die Gregor Sander beim Zeitunglesen durch den Kopf gehen. Wir verabschieden uns mit einem aktuellen Song von Lauren Daigle, These Are The Days. Damit eine gute Nacht, das wünscht Andrea Gerg.